Ihr Lieben, was für ein wunderbares Lied haben wir gerade gesungen. Das war ein Bekenntnis, das sehr gut zu unserem heutigen Thema passt. Wie wir überwinden können, nämlich allein in unserem Herrn Jesus Christus und allein, indem wir uns bei ihm bergen und an ihn halten, weil er schon überwunden hat. Ja, das soll das Thema unseres abschließenden Vortrages sein, dass wir wirklich uns damit beschäftigen, was da geschrieben steht im ersten Johannesbrief. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir haben uns in diesen Tagen immer wieder beschäftigt, auch mit Entwicklungen dieser Welt, mit bedrohlichen und notvollen Entwicklungen, mit Entwicklungen, die zeigen, was die Bibel uns auch insgesamt lehrt, dass nämlich diese Welt im Bösen voranschreitet und im Bösen ausreift. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, und wir haben das sicherlich auch schon in einzelnen Beiträgen getan, dass wir sozusagen auch die andere Seite sehen, nämlich dass unser Herr Jesus dieses ganze Böse, diese ganze gottfeindliche Welt, die Gott verleugnet, die sich auf Gott nicht verlassen will, sondern sich gegen ihn auflehnt, dass der Herr Jesus diese Welt bereits überwunden hat. Und dass wir durch den Glauben an den Herrn Jesus den Sieg über diese Welt eigentlich schon haben. Er ist uns verbrieft und zugesprochen. Eine andere Frage ist, ob wir ihn ergreifen. Und da wollen wir heute auch einiges darüber hören aus Gottes Wort. Ja, die Welt ist in dem Bösen. Das lesen wir auch im ersten Johannesbrief im 5. Kapitel. Und das ist, denke ich, etwas, was wir, wenn wir geistlich wach sind in diesen Tagen, mehr denn je verspüren. Die Welt, dieses System, diese Kultur, Zivilisation der gottfeindlichen Menschheit hat ja verschiedenste Gesichter. Sie tarnt sich nach außen hin sehr human und humanistisch, sehr menschenfreundlich. Sie gibt sich den Anschein, als wollte man, dass jeder Mensch sein Potenzial erfüllt und seine Selbstverwirklichung erreicht und alles schön und gut ist. Das ist die äußere Fassade. Selbstverwirklichung, Wunscherfüllung, Erfüllung der Lüste und Begierden, würden wir biblisch sagen, das ist die äußere Fassade der Welt. Und dahinter finden wir Not und Versklavung in Sünde, Finsternis, Tod, Verfall, Elend, Elend in den Ehen, in den Familien, in der Politik, in der Wirtschaft, schlimmste Zustände, die durch diese äußere Fassade nur ganz mühselig und unvollkommen zugedeckt werden. Diese Welt ist im Bösen. Diese Welt ist unter Macht der Finsternis und der Fürst dieser Welt ist der Satan. Wir wollen aber auch uns daran erinnern, dass das nur so ist, weil der souveräne, allmächtige Gott das so geordnet und zugelassen hat. Ja, der Widersacher hat keinerlei Macht von sich selbst, sondern er ist letztlich als gefallenes Geschöpf völlig abhängig von der Oberherrschaft des lebendigen Gottes. Und das wollen wir auch uns als Trost bewusst machen, dass der Widersacher weder in der Welt noch gegenüber der Gemeinde irgendetwas tun kann, was ihm Gott nicht erlaubt. Wir finden das ja ganz deutlich bei Hiob, wo wir so eine innere Beratung sehen im Thronsaal des Himmels und wo der Feind letztlich sich die Erlaubnis geben muss, irgendetwas gegen den gläubigen Hiob zu unternehmen. Und Gott zeigt ihm auch ganz genau die Grenze, die er nicht überschreiten darf. Und das ist schon mal ein Trost, dass wir wissen, auch der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt, der Widersacher, hat keineswegs eine unbeschränkte Macht, sondern seine Macht ist völlig abhängig von dem, was Gott ihm erlaubt. Das finden wir auch im Buch der Offenbarung immer wieder. Ihm wurde gegeben, Böses zu tun, zu verführen, Wunderzeichen zu tun. Das konnte er nicht aus sich selbst, sondern Gott hat es zugelassen, weil Gott letztlich auch den Widersacher gebraucht als Bestandteil seines souveränen Handelns zum Gericht, zur Prüfung, aber auch zur Zubereitung der Heiligen. Ja, das sehen wir auch wiederum an Hiob sehr deutlich. Und deswegen dürfen wir schon einmal wissen, dass wir nicht dieser Welt und dem Fürsten dieser Welt in irgendeiner Weise schutzlos und willkürlich ausgeliefert werden. sondern wir sind, wenn wir gläubig sind, wenn wir uns zu dem Herrn Jesus bekehrt haben und von Neuem geboren sind, dann sind wir auf der Seite des Siegers und Überwinders und sind in Christus. Das ist das, was dieses Lied so schön ausgedrückt hat. Wenn ich mich in Christus berge, dann kommt der Teufel in keinster Weise an mich heran. Er müsste zuerst den Herrn Jesus antasten. Das kann er nicht. Und das ist genau dieses Geheimnis des Überwindens, dass ich ganz bewusst in Christus meine Stellung erkenne und einnehme und so wandle, dass ich auch in dieser lebendigen Beziehung mit dem Herrn Jesus bleibe, und dann habe ich Sieg. Ich möchte einmal lesen diese Bibelstelle aus dem 1. Johannes 5, die auch die Überschrift unseres heutigen Themas ergeben hat. Und dann wollen wir da uns einige Gedanken darüber machen. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, oder aus Gott gezeugt ist, könnten wir auch übersetzen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, besiegt die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Auf der einen Seite sehen wir auch schon in diesem Wort und auch an verschiedenen anderen Stellen, dass die wahren Kinder Gottes in einem Verhältnis der Feindschaft zu dieser Welt stehen. Wir werden von dieser Welt bedrängt, gehasst, ausgegrenzt. Und das ist notwendig. Ich denke, manche Christen verstehen das nicht so richtig, dass es notwendig ist, dass diese Welt, die den Herrn Jesus verworfen hat, die sich in Aufruhr gegen den lebendigen Gott, unseren Vater, befindet, dass diese Welt uns hassen und verfolgen und ausgrenzen muss. Und das Einzige, was wir eigentlich als Kinder Gottes tun können, ist es von Herzen zu bejahen und selber freiwillig die Stellung von Fremdlingen, von Asylanten, von Ausgegrenzten einzunehmen. Und eine der größten Nöte unter den Kindern Gottes ist, dass sie das oft nicht tun wollen, sondern dass sie sich gerne der Welt anpassen, gleichstellen wollen und irgendein Freundschaftsbündnis mit dieser Welt schließen wollen, damit der Druck, die Ausgrenzung, die Verfolgung nicht so groß ist. Und damit begeben wir uns in eine Stellung, wo der Herr uns auch nicht mehr wirklich schützen kann. Dann sind wir ein Stück eigentlich zwischen den Fronten und auf die Seite der Welt getreten, anstatt entschlossen, auf der Seite unseres Herrn und Retters zu stehen. Daraus ergeben sich viele Probleme, warum viele Christen sagen müssen, ja, ich erlebe das gar nicht, dass mein Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Das liegt aber nicht an dem Herrn Jesus. Das liegt vielleicht an unserem Glaubensleben, dass wir das nicht so leben, wie die Bibel das sagt. Da werden wir noch drauf kommen. Ja? Also klar ist, diese Welt ist Finsternis und gottfeindlich im Kern. Sie gibt sich heute tolerant hier im Westen, scheinchristlich, namenschristlich, und trotzdem hassen sie Gott und hassen sie den Herrn. Und sie müssen auch uns hassen, wenn wir echt sind und mit unserem Herrn gehen. Und da lesen wir so einiges im Johannesevangelium. Vielleicht erinnern wir uns einfach auch mal an diese Dinge, denn das ist wichtig, dass wir auch unsere Stellung gegenüber dieser Welt recht verstehen. Wir haben ja in Johannes Evangelium Kapitel 1 diese wunderbaren Aussagen über den Sohn Gottes, das Licht, das Leben. Vers 5, und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Vers 9 und 10, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren oder gezeugt sind. Also hier sehen wir schon diesen Gegensatz. Die Welt hat den Herrn Jesus verworfen und abgelehnt. Sie blieben in ihren Sünden, in ihrer Boshaftigkeit, in ihrer Rebellion, in ihrem Eigenleben stecken. Und die, die den Herrn Jesus aufgenommen haben, die werden Kinder Gottes. Und die sind nicht mehr in dieser Welt. Und auch das wollen wir noch einmal uns in Erinnerung rufen, was der Herr Jesus seine Jünger gelehrt hat in Johannes 17 über unsere Stellung zu dieser Welt. Ab Vers 6 in Johannes 17 einige Auszüge, die diesen Gegensatz sehr, sehr deutlich und anschaulich zeigen. Ab Vers 6, Johannes 17: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Und dann Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Ja, da haben wir diese Grundsätze unserer Stellung. Und wir tun uns gut daran, dass wir uns das immer wieder mal bewusst machen und uns auch überlegen, lebe ich denn so? Wenn ich dem Herrn Jesus angehöre, dann gehöre ich nicht mehr zur Welt. Wenn ich dem Herrn Jesus angehöre, dann ist die Welt mir gekreuzigt und ich der Welt. So sagt es der Apostel Paulus in Galater 6. Das heißt, sie ist mir gestorben, sie hat mir nichts mehr zu bieten und nichts mehr zu sagen. So sollte es eigentlich für ein Kind Gottes aussehen. Und das ist Sieg, ihr Lieben. Wenn die Welt mit ihren Versuchungen, mit ihren Bildern, mit ihren Lüsten, mit ihren Versuchungen zur Selbstverwirklichung, zur Befriedigung der eigenen Begierden, wenn sie uns nicht mehr reizen kann, weil wir mit Christus gestorben sind, mit Christus gekreuzigt, und diesem fleischlichen Eigenleben abgestorben. Und das ist eigentlich die Grundlage für wirklichen Sieg über die Welt. Denn wir müssen ganz klar sehen, die Welt hat einen machtvollen Bündnispartner in uns selbst. Und das ist unser Fleisch. Und das ist das große Elend, warum wir oft nicht Sieg über die Welt haben. Weil wir unser fleischliches, seelisches Eigenleben hätscheln und pflegen, anstatt es in den Tod zu geben. Das sind genau die Punkte, wo gläubige Kinder Gottes schmähliche und traurige Niederlagen erleiden, weil sie gar vergessen haben, was ihre Stellung in Christus ist, ihre Stellung gegenüber der Welt, und weil sie ihrem eigenen Fleisch Raum lassen und es pflegen, anstatt es zu töten. Natürlich, das kann nur Christus. Wir sind mit Christus gekreuzigt und gestorben, sagt uns Römer 6. Aber das müssen wir bewusst einnehmen. Eine Glaubenshaltung, die wir einnehmen müssen, damit wir nicht durch unser eigenes Fleisch von der Welt zu Fall gebracht werden. Und das ist die traurige Geschichte, die in vielen, vielen Christenleben sich abspielt und die es notvoll macht, wenn manche Gläubige diese Worte vom Sieg über die Welt lesen und sagen müssen, leider bin ich besiegt worden von dieser Welt. Ich lebe das und erlebe das leider nicht so. Aber der Herr hat uns den Sieg gegeben. Der Herr hat uns herausgenommen aus der Welt. Gott sieht uns so. wir sind im Endeffekt, sobald wir uns bekehrt haben und gläubig geworden sind, nicht mehr Teil der Welt. Und die Welt grenzt uns aus, weil sie spürt, da ist jemand anders als wir. Der hat andere Wünsche, andere Bestrebungen, andere Herzensgedanken. Das ist uns feindlich. Das ist fundamentalistisch, fremd, fanatisch, frömmelnd. Ja, das ist ja ein Schimpfwort in der Welt. Frömmigkeit. Ja, und dieser Gegensatz ist im Grund gesund und heilsam. Und wir sollten ihn selber akzeptieren, anstatt ihn mühsam zuzukleistern mit unseren faulen Kompromissen und unserer Weltförmigkeit. Das ist eben ein ganz großes Problem in der Sache. Eigentlich sind wir in Christus bewahrt. Und wenn der Herr Jesus den Vater bittet, bewahre sie vor dem Bösen, wie würde der Vater das nicht völlig erhören? Natürlich erhört es der Vater. Wir sind in Christus bewahrt. Und in Christus haben wir die Welt bereits überwunden. Aber in unserem eigenen Leben sind wir so oft geneigt, von dem Herrn Jesus abzuweichen. Und in dem Moment, wo wir das tun, da gilt dieser Sieg für uns nicht mehr und wir kommen in Niederlagen. Das ist das Problem. Ja, also von unserer Stellung her auch etwas ganz Wichtiges. Der Herr Jesus will uns nicht aus dieser Welt herausnehmen. Wir sind sozusagen ständig jeden Tag unseres Lebens den Versuchungen und Angriffen dieser Welt ausgesetzt. Das tut Gott ganz bewusst. Er könnte ja jeden Gläubigen mit der Bekehrung aus der Welt herausnehmen. Ja? Aber das ist nicht sein Wille, nicht nur, weil dann keine Boten da wären, das Evangelium an andere weiterzugeben, sondern auch, weil unser Wandel in dieser Welt uns zur Prüfung, zur Bewährung und zur Unterweisung dienen muss. Das ist eine Schule Gottes, dass wir noch in dieser Welt mit ihren Versuchungen leben müssen. Und wenn wir das einsehen, wenn wir auch die Erziehungsziele unseres himmlischen Vaters verstehen, dann können wir überwinden. Und wenn wir das nicht verstehen, wenn wir blind, schlafend, träumend durch diese Welt stolpern, dann werden wir uns manches Mal schmerzhaft die Nase anstoßen. Das ist der Punkt. Also der Herr Jesus hat genau gewusst, wir haben in dieser Welt nichts mehr verloren. Sie ist für uns eine feindliche Umgebung. Frühere Glaubensväter haben einmal gesungen, diese Welt ist eine Wüste. Ja? Und heute, ja, wenn man heute durch die Shoppingstraßen der Großstädte zieht und holt sich hier mal was und dort mal was, dann denkt man, na nu, die Welt ist doch keine Wüste, die Welt ist doch ein blühender Garten, oder? Tja, wenn man fleischlich lebt, dann ist die Welt ein üppiger Laden, ein üppiger bunter Garten. Wenn wir aber einen geistlichen Appetit haben, wenn wir geistliches Verlangen haben, dann ist diese Welt mit ihrem ganzen pulsierenden Scheinleben tatsächlich eine Wüste, wo es kein Lebenswasser gibt, nichts, was das Herz erfreuen könnte. Da können wir uns auch mal prüfen, wie sehen denn wir die Welt? Ja? Und das ist dieser Punkt, wo wir nachdenken sollten über das, was der Herr Jesus über unsere Stellung sagt. So wie Gott uns sieht, so sollten wir uns auch sehen und so sollten wir uns verhalten. Dann haben wir Sieg. Ja, ganz wichtig, die Welt ist überwunden worden von Christus, von dem Herrn Jesus. Nicht von uns. Wir haben daran gar keinen Anteil. Wir könnten die Welt auch gar nicht überwinden, von uns her gesehen. Sondern das ist diese wunderbare Zusage, Johannes 16, Vers 33, die wir ja alle sehr gut kennen. Und die wollen wir uns auch noch einmal ins Gedächtnis rufen, bewusst machen. Dies habe ich zu euch geredet, sagt unser wunderbarer Herr Jesus, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, übersetzt Luther, das ist auch völlig richtig, aber dieses Wort bedeutet eigentlich noch mehr als nur Angst, Bedrängnis, Enge, dass es eng wird um uns her, das ist so dieser Grundgedanke. Wir haben Bedrängnis, weil die Welt uns anfeindet. Wir haben Bedrängnis, weil die Welt eben eine uns im Grund feindliche Umgebung ist, so wie letztlich zum Beispiel ein Mensch im Wasser nicht wirklich leben kann. Unter Wasser braucht er einen Schutzanzug und Sauerstoffverbindung nach oben, sonst ertrinkt er elendiglich, weil das eine feindliche Umgebung ist. Genauso ist die Wüste eine feindliche Umgebung, wo der Mensch ganz schnell umkommt, wenn er nicht Schutzmaßnahmen ergreift. Und so ist die Welt eigentlich eine feindliche Umgebung. Sie bedrängt uns durch Versuchungen, durch Verführungen, durch Verfolgungen. Aber wir dürfen getrost sein. Wir dürfen getrost sein, weil unser Herr Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der alle Dinge geschaffen hat, für den alle Dinge geschaffen wurden, durch den alle Dinge geschaffen wurden, er hat diese Welt besiegt und überwunden. Endgültig, ein für alle Mal. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir uns mit diesem Sieg beschäftigen und auch mit der Grundlage dieses Sieges. Nicht nur, dass wir sagen, die Welt ist besiegt, sondern dass wir auch verstehen, warum und wie Christus die Welt besiegt hat. Wir wollen vielleicht einmal dazu etwas lesen aus Epheser 2, Vers 1 bis 8. Da finden wir die Situation der Menschen in der Welt und was Gott getan hat, um uns da herauszuretten. Und wir können sagen, es gibt einen verschiedenen Ebenen, wo Christus die Welt besiegt hat. Das eine, was ganz groß ist, der Herr Jesus hat die Welt besiegt, weil er ein Sühnopfer für die Sünden der Menschen dargebracht hat. Die Macht der Welt besteht in der Sünde. Das Wesen der Welt besteht in der Sünde, in der Auflehnung gegen Gott, in der Übertretung der Gebote Gottes. Da ist sich die Welt einig, auch wenn sie sich sonst in allen möglichen Sachen klopfen. Und dass wir noch in der Welt sind, solange wir nicht wiedergeboren sind, gehört einfach in den Bereich, dass wir Kinder Adams sind, die Sünder sind in ihrem Wesen, die Sündigen, und damit gehören wir zur Welt. Auch wenn wir in einer christlichen Familie aufgewachsen sind. Alleine die Bekehrung und Wiedergeburt reißt uns aus der Welt heraus und macht uns zu Bürgern des Himmels, zu Heiligen und Gerechten. Ansonsten ist jeder, der im Fleisch ist, automatisch in der Welt. Und die Welt, ihre Grundlage ist die Sünde. Nun hat aber der Herr Jesus ein Sühnopfer gebracht für die Sünden der ganzen Welt sogar. Das heißt, jeder, der in der Welt ist, kann sich bekehren und Vergebung erlangen durch den Glauben an den Herrn Jesus. Und die Sünde ist überwunden durch das Opfer Jesu Christi. Das ist mal die eine Sache. Das Blut des Lammes, das Opfer des Herrn Jesus hat die Macht der Sünde und die Macht der Welt ein Stück weit gebrochen. Und deswegen gibt es Vergebung, deswegen gibt es Erlösung, Sieg, Befreiung aus dieser Welt heraus. Und das finden wir auch in Epheser 2 angedeutet und gezeigt. Ich lese mal ab Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Ja, also das Opfer des Herrn Jesus hat die Grundlage dafür geschaffen, dass es da Menschen gibt, die aus dieser Welt heraus gerettet werden können, die nicht mehr unter dem Gericht, unter dem Fluch stehen, der diese Welt einmal treffen wird mit aller Wucht. Das hat der Herr Jesus getan, indem er für unsere Schuld und Sünde sich hingegeben und geopfert hat. Und durch sein Blut haben wir Vergebung. Und was eben auch ganz wichtig ist, durch seine Auferstehung hat der Herr Jesus einen vollkommenen Sieg errungen über alles Böse. Dieses Opfer am Kreuz und die Auferstehung bewirkt, dass die Welt besiegt ist, der Satan besiegt ist, der Tod besiegt ist, die Sünde besiegt ist, dass Christus der Sieger und Überwinder über alles Böse ist, was in der Welt ist. Das hat der Herr Jesus getan. Und daran haben wir Anteil durch den Glauben. Und das ist genau dieser Sieg. Der Sieg, den hat der Herr Jesus errungen. Und wir sind durch den Glauben an ihn Überwinder, die teilhaben an diesem Sieg. Vielleicht lesen wir da aus dem Epheser 1 nochmal etwas ab Vers 15. Gibt uns ja der Apostel Paulus hier einen Versuch. Er versucht, diesen gewaltigen Sieg, diese gewaltige Herrlichkeit des auferstandenen Herrn Jesus Christus zu beschreiben. Und wir merken, dass ihm die Worte fehlen. Die menschlichen Worte das gar nicht so ganz ausdrücken können. Er betet für die Gläubigen, Vers 18, um erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ja, so groß ist unser Herr. So groß ist sein Sieg. Er ist der Herr, zur Rechten Gottes erhöht und verherrlicht, und alles muss ihm untertan sein. Das ist dieser Siegesboden, auf dem wir stehen dürfen. Wenn wir auf den Herrn schauen und mit ihm rechnen, dann wissen wir, auch wir haben Sieg in dem Herrn Jesus. Und wir erinnern uns an Römer 8, wo dieser Sieg uns ausdrücklich verbrieft und zugesagt wird. Und auch das wollen wir doch immer wieder uns vor Augen führen. Vers 34, folgende, Römer 8. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Das ist das Fundament unseres Sieges über die Welt. Der verherrlichte Christus, der sein Werk vollbracht hat, dessen Blut für uns spricht im himmlischen Heiligtum und der beständig für uns eintritt. Mehr brauchen wir nicht. Das ist alles, was wir brauchen, um die Welt zu überwinden. Wir müssen nur in aller Einfalt an ihm festhalten, dann haben wir den Sieg. Und so geht es auch weiter. Und da heißt es, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ist es nicht eine wunderbare Verheißung? In dem allem, wir müssen durch Bedrängnisse, wir müssen durch Verfolgung hindurch, wir müssen durch alle möglichen Schwierigkeiten, den Widerstand des Satans, den Spott dieser Welt, alle diese Dinge, die erspart uns Gott nicht. Aber er bringt uns durch. Und wir haben nicht nur den Sieg, sondern wir sind mehr als Überwinder. Wir überwinden weit, mit Abstand, nicht nur mit Not. Ihr Lieben, das ist unsere Verheißung. Das ist unser verbrieftes Recht sozusagen. Das dürfen wir im Glauben einnehmen. Wir überwinden aber nur durch Christus. Und das ist unser Problem. Wenn wir nämlich mit eigener Kraft überwinden wollen, wenn wir mit eigener Kraft bestehen wollen, wenn wir uns ein Stück weglocken lassen von Christus, dann wird dieser Sieg uns nicht viel nutzen, sondern wir werden beschämende Niederlagen erleiden. Ja? Der Sieg ist gebunden an den Herrn. Und in dem Maß, wie wir mit dem Herrn bewusst leben, haben wir Anteil an dem Sieg. Und in dem Maß, wie es der Feind schafft, uns vom Herrn Jesus ein Stück wegzulocken und immer weiter zum Abstreunen zu bringen, in dem Maß verlieren wir unseren verbrieften Sieg, weil wir ihn nicht in uns haben, sondern durch den, der uns geliebt hat, durch den Herrn Jesus. Das ist, denke ich, der Punkt, der uns auch herausfordert, in unserem persönlichen Leben uns zu überprüfen, wie nah bin ich bei dem Herrn? Nicht nur heute, sondern auch morgen, wenn es wieder in den Alltag geht, in den Beruf, in die schwierigen Situationen in der Familie. Dort entscheidet sich ja das Überwinden. Und da will uns der Herr doch durch sein Wort auch Hilfestellung geben, Ermutigung, damit wir diesen Glauben festhalten und praktizieren, der die Welt überwindet. Vielleicht lesen wir dann noch mal 1. Johannes 4, Vers 4. Auch so eine Verheißung, die ganz verwandt ist zu dem, was wir schon gelesen haben. Mitten in den Warnungen vor der endzeitlichen Verführung steht dieser Vers, wo es um die Antichristen geht, um den Geist des Antichristen, um falsche Propheten. Und da sagt der Apostel Johannes: Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ist es nicht herrlich? Christus in uns und wir in Christus, das ist das Geheimnis des Sieges. Und das wollen wir uns auch vor Augen führen, auch im Epheser 1. Da wird etwas deutlich, dass nämlich die Kraft der wahren Wiedergeburt, dieses neue Leben aus Gott, das wird manchmal von uns unterschätzt in seiner Macht und verwandelnden Siegeskraft. Warum heißt es da, die aus Gott gezeugt sind, überwinden die Welt? Ihr seid aus Gott und ihr habt die Welt überwunden. Ja, weil der, der in uns ist, durch die Wiedergeburt, durch den Geist Gottes in uns wohnt, weil er eine so herrliche Kraft und Macht hat, dass davor alle Macht der Welt völlig zuschanden werden muss und weichen muss. Ja? Der Apostel Paulus findet gar keine Worte, um die Auferstehungskraft Jesu Christi zu beschreiben, die in euch wirksam ist, sagt er. Und das unterschätzen wir selber gewaltig. Weil wir spüren sie nicht. Ja? Die Charismatiker würden sie gerne fühlen. Ja? Die sagen, die Kraft ist, wenn da ein elektrischer Strom kommt und alles brennt und zittert. Und das ist natürlich Unfug. Sondern die wahre Kraft Gottes, die erkennen wir darin, dass dieses Auferstehungsleben Gottes in uns wirksam ist, in allen Prüfungen und Schwierigkeiten. Und dass wir eine Kraft in uns haben, die das Böse überwindet. Das Böse in uns, das Fleisch mit seinen Begierden und auch das Böse außerhalb von uns. Der Herr Jesus wohnt in dir und du bist in ihm geborgen. Das ist das Fundament. Und wenn wir das tiefer ergreifen würden, dann hätten wir auch den Sieg viel vollständiger, viel häufiger auch im Alltag. Dazu möchte ich euch ermutigen, dass ihr darüber mal nachdenkt, was für eine Kraft ist dem Wiedergeborenen gegeben, dass der Herr Jesus selber, der auferstandene, verherrlichte Herr, der Sieger über Welt und Sünde und Tod, in uns Wohnung genommen hat. Und dass wir sein Eigentum sind, versiegelt durch den Heiligen Geist, geheiligt durch das Blut. Und das ist die Grundlage für unseren Sieg. Und das bedeutet eben auch, dass wir überwinden dürfen, in Versuchung und Verführung. Ich denke, das ist mit die größte Gefahr. Die Welt versucht, uns diese göttliche Kraft, diesen Sieg zu rauben, indem sie uns ihre billigen Vergnügungsspielzeuge vorhält, ihren billigen Schund und Tand. Wir waren erinnert an diese Conquistadores, diese fragwürdigen spanischen Eroberer, die den Mayas und den Indianern in Amerika ihr Gold, ihre unglaublichen Goldschätze abgeluchst haben, in denen sie ihnen Glasperlen angeboten haben. Die haben wunderschön gefunkelt und geglitzert. Und diese Indianer haben gedacht, das ist das ultimative Erlebnis, der ultimative Schatz. Und die haben gerne ihr Gold weggegeben für diese Glasperlen. Und so machen das viele Christen, dass sie die kostbaren Schätze des Christus vernachlässigen und preisgeben, um den billigen Tand der Welt, ihre lächerlichen, billigen, leeren, schmutzigen Vergnügungen ihnen nachzujagen, um sich der Welt gleichzumachen, sei es in der Mode, sei es in der Ausdrucksweise, in der Ausbildung, in der Karriere. Man will sich der Welt gleichstellen, man will Erfolg haben, man will groß rauskommen. Ja, und dann verliert man seine Kraft. Dann verliert man die Einfalt Christus gegenüber. dann wundert man sich, dass plötzlich die Welt über uns Macht hat, wodurch die Bibel sagt, wir haben die Welt überwunden, dann überwindet uns die Welt. Das funktioniert, aber nur, wenn jemand nicht mehr nach seiner Stellung und Berufung in Christus lebt, sondern sich hat weglocken lassen von Christus. Dann funktioniert das. Eigentlich haben wir das Geburtsrecht, Überwinder zu sein als Kinder Gottes. Das ist uns verbrieft. Lesen wir hier ganz klar. Jeder, der aus Gott gezeugt ist, überwindet die Welt. Das ist eine Urkunde, die uns zeigt, was unser Eigen ist von Gott. Nehmen wir das aber auch in Anspruch, dann bedeutet es, dass ich natürlich den Preis bezahlen muss, den Verlockungen und Verführungen dieser Welt zu widerstehen. Wir haben ein schönes Vorbild dafür in Hebräer 11. Das haben ja auch schon die Alten gemusst. Und wir werden da hingeführt, Hebräer 11, zu einem großen Ägypten, ein biblisches Bild der Welt, Mose, der Gläubige. Vers 24 in Hebräer 11 lesen wir, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Wisst ihr, der Genuss der Sünde, der wird von der Welt als was ganz Tolles dargestellt. Und in Wirklichkeit ist der A vergänglich und B verderblich und hinterlässt nur Befleckung und Beschämung und Erniedrigung und Elend bei den Kindern Gottes. Mose hatte den Glauben. Er hat als Sohn des Pharao alle Möglichkeiten gehabt, alle Reichtümer dieser Welt. Da sind wir Waisenknaben dagegen mit unseren Möglichkeiten. Und er hat es verschmäht, weil er erkannt hat, wie herrlich der Messias ist, der Herr Jesus. Er hat die Schmach des Christus für Reichtum gehalten. Und wir, wie verhalten wir uns zu dieser Welt, wenn sie uns abschätzig anschauen, weil wir anders leben als sie? Wollen wir uns dann auch schnell tarnen und anpassen, damit wir nicht mehr die Schmach erleiden müssen? Durch Glauben verließ er Ägypten, heißt es. Und er hat letztlich gewusst, dass eben es Herrlichkeit ist, mit dem Herrn Jesus außen vor dem Lager zu sein, ausgestoßen aus der Welt. Er war bereit, die richtige Bewertung einzunehmen. Und deswegen hat er Ägypten überwunden, hat er die Welt überwunden. Und wir sind oft in der Gefahr, den Verführungen dieser Welt zu erliegen. Und dann sind wir kraftlos wie ein Simson. Wisst ihr, was hat der Simson für eine Kraft gehabt? Der konnte Tore aus den Angeln heben, konnte Tausende von Feinden besiegen, aber letztlich wurde er besiegt, weil er seine eigenen fleischlichen Begierden nicht besiegen konnte und weil er mit der Welt geflirtet hat. Ganz konkret mit Delila. Ja? Und das ist so ein Beispiel von einem Gläubigen, den Simson gehört auch in Hebräer 11, aber ein Gläubiger, der sein Geburtsrecht, das Siegesrecht, das Überwinderrecht verkauft hat und verloren hat durch seine sündhafte Gleichstellung mit der Welt. Er hat sich eine Frau gesucht und dann ging er zu den Philistern und hat sich dort eine Frau gesucht. Und wie viele junge Christen machen das ähnlich, dass sie ihre Ehepartner bei weltlichen Leuten suchen und dann wundern sie sich, oder bei verweltlichten Christen, die gar nicht wiedergeboren sind, dann wundern sie sich, dass sie selber in Elend und Schande enden und selber von der Welt überwunden werden. Ja? Und das sind so warnende Vorbilder. Mose hat es richtig gemacht. Er hat die Dinge aus göttlicher Sicht gesehen, hat gesagt, der Tand dieser Welt ist mir nichts, Christus ist mir alles. Und so jemand überwindet, 100%, gar keine Frage. Ja, wie stehen wir denn zu den Versuchungen und Verführungen dieser Welt? Die Welt ist eine Verführungsmacht, deswegen sagt der Apostel Johannes gleich dann im Zusammenhang auch, habt nicht lieb die Welt. Die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Es ist vielleicht noch leichter, die Verfolgung dieser Welt zu überwinden. Auch da finden wir ein Vorbild in Mose. Da lesen wir ja in Vers 27, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das ist Eine sehr gute Beschreibung von Glauben, ihr Lieben. Machen wir das auch so? Halten wir uns an den unsichtbaren Herrn Jesus, an den gekreuzigten und auferstandenen und verherrlichten, als sähen wir ihn? Wir sehen ihn jetzt nicht. Das ist auch gewollt so. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Aber wir können im Glauben mit ihm rechnen, als würden wir ihn sehen. Und das ist Glaube. Er rechnet mit dem Unsichtbaren, mit den Verheißungen Gottes, die uns zugesagt sind. Und dieser Glaube überwindet, der sich nicht auf die Sinne stützt, auf das Sichtbare, nicht auf Menschen, sondern auf den verherrlichten Sohn Gottes zur Rechten des Vaters. Dieser Glaube überwindet die Welt. Mit ihrer Verfolgung, mit ihrer Verführung, mit ihren Bedrängnissen und Prüfungen. Auch das gehört zum Glauben dazu und das möchte ich noch einmal auch betonen. Jeder Glaube wird geprüft. Wir werden geprüft werden in Schwierigkeiten. Wir werden geprüft, wenn es zum Beispiel gilt, im Beruf, wir haben vielleicht eine Chance, eine tolle Stelle zu bekommen, wenn wir nur ein bisschen betrügen, nur ein bisschen was Falsches angeben. Ja? Wir können vielleicht viel Geld verdienen, wenn wir ein bisschen krumme Wege gehen, so wie die Welt es ja immer macht. Ja? Ist doch nichts dabei, macht doch jeder, oder? Und das sind zum Beispiel so Prüfungen. Prüfungen, das bedeutet, dass wir vor der Wahl stehen, entweder den schmalen Weg mit dem Herrn Jesus zu gehen, in aller Einfalt, oder aber den Weg zu gehen, den alle Welt geht. Und es ist ein sündiger Weg, ein krummer Weg. Ein Weg, der den Herrn entehrt. Und da sind wir immer wieder gefordert, uns selber zu verleugnen, uns zu heiligen, bereit zu sein, vor der Welt als Narren dazustehen, Vorteile auszuschlagen und mit dem Herrn durchzugehen. Und diese Prüfungen, die sind manchmal ganz schön schwer. Es gibt eben auch Krankheiten. Ja? Das ist auch so eine Sache. Psalm 73, Asaf sagte, die Gottlosen, denen geht's gut, die strotzen vor Gesundheit und Wohlstand und ausgerechnet ich, der ich den Herrn fürchte, ich bin krank. Mir geht es schlecht. Ich bin geprüft. Es sieht so aus, als würde Gott sich gegen mich richten. Was mache ich denn jetzt? Und eine Zeit lang war er neidisch und hatte Groll auf die Gottlosen und auf Gott. Und dann ist er ins Heiligtum gegangen, hat die Dinge aus Gottes Sicht gesehen. Und dann wurde sein Herz wieder froh. Und dann hat er etwas gesagt, das können wir in unseren Prüfungen auch sagen und sollten wir uns auch zu Herzen nehmen. Psalm 73 wollen wir doch noch mal lesen. Ab Vers 21, als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn wir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzensfels und mein Teil. Und dann Vers 28. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Das ist der Weg des Glaubens, mitten in den Bedrängnissen und Prüfungen dieser Welt. Wir sollen uns an dem Herrn festhalten. Wir sollen durch alles hindurch, durch Höhen und Tiefen, an ihm festhalten und festhalten, er ist mein Teil, er ist mein Leben, er ist mein Reichtum. Nicht irgendetwas in der Welt kann mich glücklich machen, sondern allein mein Herr Jesus Christus. Und wenn wir diese Haltung haben, dann sind wir unbesiegbar, ihr Lieben. Und wenn wir von dieser Haltung abweichen, tja, dann erleben wir die Dinge so, wie wir sie oftmals leider erleben. Ja? Niederlagen, Befleckungen, krumme Wege, wo man sich vor dem Herrn Jesus einmal schämen muss und sagen muss, das war jetzt ein fauler Kompromiss, das war nicht in Ordnung, Herr. Ihr Lieben, dann lasst es uns lieber gleich sagen, bevor wir es vor dem Richterstuhl des Christus sagen müssen. Lasst uns lieber unsere krummen Wege korrigieren und jetzt schon in diesen geraden Glaubenswegen wandeln, auf denen wir die Welt weit mit Abstand überwinden. Das möge der Herr uns schenken. Ja, wir wollen noch einmal lesen, was am Ende des Auferstehungskapitels 1. Korinther 15 steht. Das ist auch unser Teil, eine Zusage, die wir haben dürfen. Aufgrund der Auferstehung des Herrn ist der Sieg besiegelt, verbrieft, festgemacht bei Gott. Und wir lesen am Ende Vers 54 in 1. Korinther 15. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Triumph des Glaubens. Gott gibt uns den Sieg. Wollen wir ihn ergreifen? Wollen wir wirklich mit dem Herrn leben, regelgerecht laufen, so wie es Gottes Wort sagt, dann werden wir siegen. Es gewinnt aber nur der, der das Rennen, der nach den Regeln läuft. Nicht der, der irgendwo eine faule Abkürzung macht und meint, er kommt so auch als Erster ins Ziel. Ja, der wird disqualifiziert. Das ist eine Niederlage. Also das sind diese Ermunterungen. Gott gibt uns den Sieg. Gott schenkt uns Überwinden von Welt, Satan, Bösem, von unserem eigenen Fleisch. Er schenkt es uns in dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, in Christus. Und auf ihn wollen wir schauen und mit ihm wollen wir rechnen. Und das wollen wir zum Abschied uns noch einmal vor Augen führen. Es ist ja diese Tage schon erwähnt worden, Hebräer 12, dieser Glaubensblick auf den verherrlichten Herrn. Ab Vers 1 in Hebräer 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Ja, also wir sind in einem Kampf. Und dieser Kampf ist erst vollendet, wenn wir persönlich unser Leben vollendet haben oder wenn wir eben entrückt werden in die Herrlichkeit von dem wiederkommenden Herrn. Vorher sind wir herausgefordert, jeden Tag. Der Feind schläft nicht. Er sagt nicht, ich gebe dir mal 4 Wochen Urlaub, Ferien von der Versuchung und den Angriffen. Ja? Sondern wir sind Tag für Tag gefordert, Christus anzuziehen, uns zu rüsten. Deswegen ein Gläubiger, der nicht jeden Tag seine Zeit mit dem Herrn hat, mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet, der braucht sich nicht wundern, wenn er lauter Niederlagen erleidet. Ja? Wie wollen wir Christus als unsere Waffenrüstung anziehen, wenn wir uns nicht rüsten, wenn wir uns nicht bewusst machen? Wir sind hier nicht in Ferien, wir sind hier im Krieg, in einem geistlichen Kampf, der besteht, bis wir in der Herrlichkeit sind. Und bis dahin sind wir angefochten, werden wir geprüft. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir alles ablegen, was uns belasten und hindern will, ihr Lieben. Schaut und das, was uns belastet, das sind zuallererst unsere Sünden, ja, unsere Weltförmigkeit, wir haben es ja schon gesagt, die Dinge, die unseren inneren Menschen schwächen und die unser Fleisch stärken. Dazu gehört zum Beispiel ein zuchtvoller Umgang mit dem Internet, wenn es denn überhaupt sein muss, dann müssen wir da ganz vorsichtig sein mit diesen Bildern, mit diesen Dingen, die uns da angeboten werden. Ein zuchtvoller Umgang mit Smartphones, wenn sie denn wirklich sein müssen. Für 99% der Leute müssen sie nämlich nicht sein. Ja? Das ist was für viel beschäftigte Manager. Und die Leute, die es nutzen, sind Jugendliche, für die es nicht zum Guten ist, sondern die die ganze Zeit bloß abgelenkt sind und weniger beten und weniger Bibel lesen, seit sie dieses komische Ding haben. Da würde ich fast drauf wetten. Ja? Also nur mal so nebenbei gesagt, das sind ganz nette Spielzeuge, die die Welt uns da in die Hand drückt. Manches ist vielleicht sogar wirklich nützlich, wenn man es weise gebraucht. Aber viele Christen gebrauchen es nicht weise. Ja? Und da hat schon die Welt wieder einen Sieg errungen. Wir müssen also die Dinge ablegen. Wisst ihr, ich denke immer, was für Opfer bringen die Athleten und Spitzensportler. Ja? ich beschäftige mich da manchmal damit, denke ich, Junge, Junge, ja, das sind Asketen, die leben in der Heiligung, in Anführungsstrichen, ja. Die verzichten auf üppiges Essen, auf Alkohol, ja. Die schinden ihren Körper 10, 15 Stunden am Tag, um irgendeine Höchstleistung zu gewinnen und bei einem Wettlauf als Sieger rauszukommen. Und wir, geistlicherweise, was machen wir, um für diesen geistlichen Wettlauf wirklich Kraft zu haben, überwinden zu können, als Sieger ins Ziel zu gehen? Ja, ich fürchte, dass wir nur einen Bruchteil dieser Ernsthaftigkeit haben, dieser Zielentschlossenheit, die diese Weltmenschen aufbringen, um einmal Ruhm zu haben in den Augen der Welt, in der Zeitung zu stehen. Wisst ihr, und unsere Belohnung ist ein Siegeskranz, ein unvergänglicher Siegeskranz in der Ewigkeit, dass unser Herr Jesus uns einmal loben wird und sagen wird, recht so, du guter, treuer Knecht, du gute, treue Magd. Wie viel ist uns das wert? Offensichtlich deutlich weniger als einem weltlichen Athleten sein Ruhmestreppchen. Und das sollte uns beschämen. Da sollten wir mal drüber nachdenken. Der Herr zeigt uns den Weg. Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Das ist doch ganz klar, wenn ich laufen will, wenn ich den Sieg gewinnen will, dann schleppe ich doch nicht einen Rucksack mit schweren Steinen mit mir rum. Geht doch gar nicht. Macht kein Mensch, der bei Verstand ist. Aber manche Christen meinen, sie müssen einen Rucksack mit Sünden, mit Weltförmigkeiten und allem möglichen Gepäck mit sich rumschleppen, der sie untüchtig macht, als Sieger die Ziellinie zu erreichen. Und sie sind nicht bereit, es abzulegen. Schade. So sollten wir es nicht machen. Laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Wir sind auch gerufen, das Kreuz zu erdulden, zu leiden, uns selber zu verleugnen, ein Stück unser Eigenleben in den Tod zu geben. Ohne das gibt es keinen Sieg. Und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wir haben auch eine Freude, die vor uns liegt. Und wir sollten uns vielleicht auch mehr damit beschäftigen. Das war ein ganz großes Motiv für den Apostel Paulus, der Siegeskranz, der auf ihn wartete. Und er konnte am Ende sagen, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den guten Kampf gekämpft und jetzt liegt mir dieser Siegeskranz bereit. Wollen wir uns doch da ermutigen lassen, ihr Lieben, dass wir wirklich auch diesen Lauf vollenden im Aufblick auf unseren Herrn Jesus, dass wir für ihn Frucht bringen, und dass wir auch wirklich solche sind, deren Leben bezeugt die Verheißung, die wir heute gehört haben. Wer aus Gott gezeugt ist, der überwindet die Welt. Das sollte sichtbar sein in unserem Leben, in deinem Leben und in meinem Leben. Weil der Sieg unser ist durch unseren herrlichen Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ja, wenn wir in dieser finsteren und bösen, verführerischen Welt leben, dann ist es unser großer Trost, dass wir dich kennen, dass wir dir angehören und dass wir wissen dürfen aus deinem Wort, dass du diese Welt besiegt hast, dass sie im Grund schon gerichtet ist, dass sie im Grund schon dem Tode ausgeliefert ist, dem Verderben, dem Zorngericht und dass wir damit nichts mehr zu tun haben. Herr Jesus, wir sind herausgerettet aus der Welt durch dein vollkommenes Sühnopfer. Und wir haben Sieg durch deine Auferstehung. Wir haben es heute in deinem Wort hören dürfen. Schenke doch Gnade, Herr, dass wir uns wirklich jeden Tag unseres Lebens daran bewusst erinnern, dass wir auf dich blicken, dass wir uns immer wieder neu dir ausliefern, auch bereit sind, unser Fleisch, das uns mit dieser Welt verbinden will, in den Tod zu geben, Sünden und Belastungen abzulegen, die uns hindern, siegreich den Wettlauf zu laufen. Herr Jesus, stärke du uns und schenke uns doch neuen Mut, dass wir mitten in dieser schweren Zeit doch als Überwinder erfunden werden, als solche, deren Leben bezeugt, dass du ein lebendiger Retter bist, ein Retter, der aus der Macht der Sünde rettet, aus der Welt rettet und der wirklich auch ja, Menschenleben verwandeln kann. Herr, es ist unser Verlangen, und es sollte doch unser Verlangen sein, das kannst du uns auch schenken, dass wir wirklich immer mehr in dein Bild verwandelt werden und dass wir solche sind, die Lichter sind mitten in dieser finsteren Welt, weil du unser Licht und unser Heil bist. Herr, so stärke du jeden Einzelnen. Schenke uns aber auch Gnade, dass wir doch nachdenken und uns bewusst wird, wo wir vielleicht Dinge mit uns herumtragen, wo wir vielleicht dieser Welt Raum gegeben haben und uns an sie angepasst haben, wo es nicht recht ist. Dass wir doch die Kraft bekommen, solche Dinge zu überwinden. Dass wir selber wirklich zu überwindern werden. Und dass wir durch unser Zeugnis doch auch noch andere Menschen ansprechen dürfen und auf dich hinweisen dürfen, damit auch sie noch gerettet werden. Dir, unserem Herrn und Retter, dir, dem verherrlichten Sohn Gottes, wollen wir Preis, Ehre, Dank und Anbetung bringen. Amen.